Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo und herzlich willkommen. Ja, wie geht man eigentlich mit Krisen um? Eine Möglichkeit: Punk. White Riot von The Clash. Ja, für die Comiczeichnerin Magali wird der Sänger von The Clash ihr Wutbruder. Sie nutzt die Energie des Punk, um gegen ihre Krankheit anzukämpfen. Und wir besprechen ihren neuen Graphic Novel in der kommenden halben Stunde ausführlich. Und damit herzlich willkommen. Das Softwareunternehmen Palantir ist auf die Analyse großer Datenmengen spezialisiert. Auch mehrere Bundesländer nutzen das Unternehmen, das aber auch als umstritten gilt. Zum einen wegen der Abhängigkeit zu den USA, aber auch wegen seiner Gründer. Peter Thiel gilt als Machtstratege der Rechten. CEO Alex Karp hat sich auch immer wieder abfällig über demokratische Prozesse geäußert. Jetzt hat Palantir eine Art Manifest auf X, gehört zufällig Elon Musk, veröffentlicht. 22 Punkte, dabei geht es unter anderem um Religion, Werte und deutsche Erinnerungskultur. Enthüllt wird ein zwar nicht überraschendes, aber doch erschreckendes Weltbild. Und das schauen wir uns genauer an mit meinem Kollegen Hartwig Fenz, einer der Macher unseres Deutschlandfunk-Podcasts Tech Brotopia. Hartwig, diese 22 Punkte sind ja ein Auszug aus dem Buch The Technological Republic, ist von einem Jahr erschienen, stammt von Alexander Karp und Nicholas Zamyska. Worum geht's da grob und warum wurde gerade jetzt auf X dieses sogenannte Manifest veröffentlicht?
Ja, das ist ja Alex Karps Weltanschauung. Er hat sie schon in vielen, vielen Interviews und Reden und Statements von sich gegeben. Er hat das letztes Jahr veröffentlicht und ist auch in Deutsch erschienen. Er ruft da eben, wie der Name schon sagt, die technologische Republik aus. Eine Republik, noch keine Diktatur, wie das ja auch andere wollen, die eben auf Software basiert und in der das Land dann in die Zukunft segelt. Und daraus sind jetzt halt eben diese 22 Auszüge, Sätze publiziert worden, die das Ganze so zusammenfassen sollen. Der Termin damals im Sommer letzten Jahres war ja sehr gut terminiert. Da gab es ja die ganzen Diskussionen über den Rechtsschwenk der Tech-Milliardäre und dass sie in die US-Politik eingezogen sind. Und das ist alles auch ein Ausdruck von einer größeren ideologischen Bewegung, in der Karp da steht, zusammen mit Peter Thiel und anderen, in der die amerikanische Rechte halt eingeschränkt sind auf Nationalismus, auf globale Vormachtstellung, militärische Stärke. Thiel ist da, wie gesagt, ein Vorreiter oder auch der Investor-Ideologe Marc Andreessen. Das Buch wirkt, ja, hastig zusammengekloppt, ein Haufen banaler Thesen, ein kaum Gehalt. Und so wie diese 22 Punkte ist es ja auch wirklich, als hätte so eine KI vor 5 Jahren die zusammengeschrieben. Das Buch ist auch kaum besprochen worden und wenn, dann ohne großen Aufwand verrissen worden.
Und jetzt aus den insgesamt 22 Punkten hast du da zwei zentrale Punkte, die dir besonders aufgefallen sind?
Ja, für uns ist der allerwichtigste der Punkt 15. Da spricht er von der Kastration Deutschlands und Japans im Zweiten Weltkrieg. Also die Entmannung unserer Nation durch Demilitarisierung. Das ist eine Überreaktion geworden. Ich beziehe mich jetzt mal auf Yannis Varoufakis, der der Ex-Finanzminister von Griechenland ist, ein linker Kommentator. Der hat diese tolle Parodie geliefert auf diese 22 Punkte. Und in Wirklichkeit, schreibt so Varoufakis, müsste man das so lesen: German and Japanese Fascism must be great again. Die Entnazifizierung Deutschlands war eine Überreaktion, für die Deutschland nun einen Preis zahlt. Warum greift sich Karp jetzt hier diese 22 Punkte zu Palantir und die Weltlage gerade Deutschland raus und seinen Schuldkult, wie ihn ja die radikale Rechte nennt? Radikale Rechte wie Maximilian Krah und Martin Sellner haben Karps Manifest dann auch begeistert kommentiert. Sellner, der zeigt sich ja sowieso seit einiger Zeit schon sehr am Tech-Diskurs interessiert. Und das hat Karp gemacht, also auf dieser Deutschlandbezug bei Karp ist sehr, sehr eng. Er hat enge Verbindungen zu Deutschland, er hat hier studiert. Er war auch im Aufsichtsrat zum Beispiel bei Springer und bei BASF. Und letztes Jahr hat er Deutschland auch die Leviten gelesen, also dem ganzen Krisenpanorama, von dem wir ja von bis hier alles runterbeten können. Und da hat er sogar gesagt, dass er sich mit Palantir in der Tradition deutscher Geschichte und Werte sieht. Auch interessant, und diesen 22 Thesen sind noch die Thesen 21, 22. Da schreibt er, dass der Westen und die USA sich endlich abkehren sollen von einem inklusiven Menschenbild und wieder ihre nationale Kultur entdecken sollen. Da zitiere ich auch nochmal den lustigen Yannis Varoufakis, weil ich es einfach nicht besser kann. Zeit, Hitlers Rassenhierarchie wieder einzuführen, mit den Gründern von Palantir und Elon an ihrer arischen Spitze. Und schwarze Muslime, die meisten Asiaten und natürlich Frauen sind minderwertige Untermenschen.
Ja.
Sagt Varoufakis. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Klare Satire. Gibt es denn einen Punkt oder auch Punkte, denen du zustimmen würdest?
Ja, es gibt so isolierte Punkte, zum Beispiel negative Seiten von Smartphones und deren Folgen und dass die Aufrechterhaltung demokratischer Gesellschaft auf mehr basieren muss als auf moralischen Werten. Also militärische Abschreckung, da hat man ja seit dem Ukraine-Krieg auch nicht mehr ganz den pazifistischen Standpunkt einhalten können. Wäre das zumindest bei mir. Was man ja auch auf den Deutschland-Militarisierungsbezug beziehen könnte, aber da sieht man eben, dass es völlig sinnlos ist, so einzelne Punkte rauszugreifen und die ganze Aktion innerhalb außerhalb von Kontext zu anzusehen. Das passiert oder es geschieht alles, muss man alles lesen in einem tech-nationalen, tech-teilweise auch faschistischen Kontext.
Und mit Blick auf Deutschland, was meinst du, sollten die Landesregierungen von Bayern, Hessen und NRW, die Software ja unter dem Namen Vera nutzen, jetzt daraus Konsequenzen ziehen?
Ja, sie hätten damit gar nicht anfangen sollen. Sie hatten ja immer gesagt, immer einen Notstand quasi so proklamiert. Es gäbe gar keine andere Software, außer die Palantir eben anbietet. Und das auch im kompletten Widerspruch zu den Politikerreden von der vielbeschworenen digitalen Souveränität. Man macht sich da komplett abhängig oder hat sich gemacht von einem Unternehmen, das quasi sprichwörtlich intransparent ist. Der NRW-Vertrag, also Nordrhein-Westfalen mit Palantir, der Polizei, läuft aus und soll auch nicht erneuert werden. Also das ist schon mal auf jeden Fall eine Tendenz. Aber dieses Manifest, das hätte eigentlich überhaupt niemand zu irgendwas bewegt. Das ist die Feststellung, dass man eben jenseits von Polizei und Militär, Technik, auch ideologisch-kulturell unterwegs ist als Palantir und Karp, also im Dienste der Nation steht. Und das bestimmt nicht im Sinne der deutschen Nation oder ihrer Polizei.
Über die 22 Punkte, die Palantir auf X veröffentlicht hat und die Hintergründe sprach ich mit Hartwig Fenz, gehört zu den Machern unseres Podcasts Tech Brotopia. Bald erscheint die zweite Staffel. Hartwig, ich danke dir für die Einordnung.
Ja, sehr gerne. Tschüss.
Magali Lüsch, Französin, ist Ende 30, eine erfolgreiche Comiczeichnerin und Kinderbuchautorin. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Paris. Alles läuft gut. Ihr Comic über die Beatles ist ein absoluter Hit. Aber dann, eines Tages, entdeckt sie eine dunkle Stelle auf ihrer Brust. Sie lässt sie untersuchen und es stellt sich heraus, es ist Brustkrebs. Nach dem ersten Schock macht sie das, was sie am besten kann. Sie schreibt und zeichnet über ihre Erfahrungen mit der Krankheit. Punk mit Brust, so heißt das Comic in der deutschen Übersetzung. Lara Kalbert hat's für uns gelesen. Lara, das Thema Brustkrebs ist ja erstmal ein ernstes, ein schweres. Zieht die Graphic Novel denn dementsprechend einen eher runter? Also ist es ein Downer?
Also es ist auf jeden Fall emotional, aber es ist jetzt kein richtiger Downer, der die ganze Zeit nur einem irgendwie auf den Magen schlägt. Weil über die 200 Seiten, das ist eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle. Also es geht hoch und runter. sie kommt mal besser, mal schlechter damit klar. Und Luce schafft es aber, irgendwie so eine gewisse Leichtigkeit bei dem Thema zu bewahren. Selbst in den dunkelsten Stunden habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass mich das alles erdrückt. Und deswegen ist das Comic auch so ein bisschen besonders, weil es diesen Spagat schafft. Und vor allem schafft sie das über auch ihre Zeichnungen, ihren Stil. Eigentlich so eine klare Linie, klassischer französischer Stil. Aber dann gibt es da so einen dramatischen Kontrast bei den Szenen, die zwischen Innenleben und Außenleben sind. Also Innenleben ist oft dann komplett frei, viel mit Farben, die in der anderen Außendarstellung überhaupt nicht vorkommen. Die Panelgestaltung ist völlig offen. Es gibt dann plötzlich ganzseitige oder doppelseitige Momente, wo man gar nicht mehr erkennt, wo man überhaupt ist. Und sie nutzt das halt, um so ein bisschen ihre Gedankenwelt auch darzustellen. Sie reist zum Beispiel in einen Körper, weil das macht ja was mit dir und deinem Körper, die Beziehung. Sie trifft ihre tote Großmutter, die auch schon Krebs hatte. Sie diskutiert mit ihrem jüngeren Selbst und als sie die Diagnose bekommt, zerfließt sie so richtig wie so ein Blob einfach und ist dann so ein Pfützchen, ein Häufchen Elend.
Und der Titel Punk mit Brust, wie ist der entstanden? Also kommt Luce auch aus der Punk-Szene?
Das ist witzig, weil eigentlich gar nicht. Also bis zu dem Punkt, wo sie jetzt in dieser Story da ist, fand sie Punk sogar ziemlich scheiße.
Okay.
Und hat gesagt, das ist alles Müll. Und Musik spielt aber schon immer eine große Rolle in ihrem Leben. Also auch der Beatles-Comic ist ein Comic, wo Musik eine große Rolle spielt, weil er nicht nur einfach eine Lebensgeschichte der Beatles ist, sondern es geht um ihre Angst als Kind vor der Schule, die sie mit Hilfe der Beatles-Musik überwunden hat. Und das schließt auch im Comic direkt an auf der ersten Seite. Als sie auf dem Weg zum Arzt ist, tanzt sie so über einen Fußgängerüberweg zur Musik der Beatles. Und der Punk kommt dann per Zufall in ihr Leben, weil relativ kurz nach der Diagnose kommen dann ihre zwei kleinen Kinder rein und sagen, Mama, Mama, wir wollen dir was vortanzen, machen Musik an und das ist dann The Clash.
Okay, also per Zufall, was macht denn der Punk mit ihr, also in Verbindung natürlich auch zum Comic?
Ja, also sie ist völlig berauscht von dieser Musik auf einmal und die Stimme von Joe Strummer, dem Sänger von The Clash, und sie sagt dann auch so, hat in einem Interview gesagt, als sie das gehört hat, ich musste schreien, ich musste singen, ich wollte mich auf den Boden wälzen, aber das konnte ich nicht, deswegen habe ich es mir vorgestellt, habe diese Energie genutzt und das dann eben auch in den Comic mit einfließen lassen und das merkt man halt auch in den Zeichnungen. Sie recherchiert die Lebensgeschichte und die Bandgeschichte von The Clash und Joe Strummer und die ist auch sehr berührend. Und Luce ist dann vor allem von Joe Strummers Geschichte angetan, der ja auch ein bewegtes Leben hatte. Der hatte einen jüngeren Bruder David, der erst zu den Nazis gekommen ist, sich dann aber auch das Leben genommen hat und er musste sich dann um die Leiche kümmern, weil die Eltern beruflich nicht da sind.
Und das wird auch alles
in dem Comic thematisiert. Sie durchlebt da kurz seine Lebensgeschichte so ein bisschen und Strummer selber ist ja dann auch mit 50 schon gestorben an einem Herzfehler und das nimmt sie alles ja mit, aber sie fühlt sich irgendwie energiegeladen durch die Musik und seine Geschichte, also sie ist sehr inspiriert und findet halt auch in der Punk-Haltung sich selbst irgendwie wieder, weil sie so einen Punkt dann hatte in ihrem Leben, wo sie durch ihre Erkrankung, wo dann die eine Brust abgenommen werden musste, plötzlich den Erwartungen der Gesellschaft nicht mehr entsprechen konnte oder wollte, vor allem den Erwartungen als Frau. Und das nimmt sie dann zum Anlass, auch Kontakt zu anderen Brustkrebsbetroffenen zu nehmen. Und denen gründet sie so eine Art Selbsthilfegruppe, den Brustpunks. Und als ihr dann die zweite Brust auch noch weggenommen wird, erscheint ihr dann auch nochmal Joe Strummer so vor ihrem imaginären Auge und zusammen schreien und singen sie halt Boobs Riot, I Wanna Riot, eine Anspielung auf den White Riot Song von The Clash.
Das klingt ja doch recht empowernd, zieht einen also letztendlich gar nicht runter, sondern ist vielleicht doch vielmehr ein Buch, das Mut machen soll.
Auf jeden Fall. Ohne aber die Krankheit eben auch eine leichte Schulter zu nehmen. Es ist kein Haha, alles ist so easy Buch. Es zeigt die Angst vor dem Tod, vor der Veränderung. Die zeigt auch die unangenehmen Untersuchungen, denen man sich da aussetzen muss. Und vor allem dieses Warten, das ja so furchtbar ist, wenn man dann auf die Diagnose wartet und auf die Ergebnisse. Aber es zeigt eben am Ende diese Kraft, die durch den Austausch mit anderen kommt und vor allem die Musik, die so überlebenswichtig für Luce ist, aber eben auch für uns sein kann, weil man aus dieser Musik so Kraft schätzen kann. Also es ist ein Buch, ein Comic für die Betroffenen, für die Angehörigen, aber auch für alle anderen, die sich halt mit dem Thema vielleicht mal auf eine Weise auseinandersetzen wollen oder müssen, die nicht so ein Sachbuch ist und so einen so runterzieht.
Sagt Lara Kalbert über Punk mit Brust von Magali Luce, erschienen im Reprodukt Verlag, kostet knapp 30 €. Ich danke dir für die Einordnung hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne, danke.
Nach Phänomenen wie K-Pop oder K-Drama, also Serien, gibt's einen neuen Trend, der aus Südkorea kommt und der heißt K-Beauty. Vor allem junge Menschen begeistern sich für Kosmetikprodukte, Schönheitsbehandlungen aus dem ostasiatischen Land. Expertinnen hingegen sehen dahinter vor allem eine kulturelle Strategie, das sogenannte Nation Branding. Soll hier jetzt also das Image einer ganzen Nation aufgehübscht werden? Fragen wir Autorin und Professorin für Modejournalismus Diana Weiß. Frau Weiß, wir haben hier bei uns im Kompressor ja schon öfter mit Ihnen über Beauty-Trends gesprochen. Es ging um strahlend weiße Zahnverblendungen, definierte Kieferpartien, die Jawline, bis hin zur Rückkehr der Magermodels. Würden Sie denn sagen, wir erleben gerade eine neue Kultur der Oberflächlichkeit?
Ja, das kann man so sagen. Und ich würde sagen, dafür gibt es zwei Hauptverantwortliche. Einmal Social Media und dann die Covid-19-Pandemie, deren Auswirkungen kulturell und sozial ja immer noch spürbar sind. Also es gibt auf der einen Seite die Plattformlogiken von Instagram und TikTok, die das natürlich belohnen, wenn man sein Aussehen irgendwie perfekt inszeniert. Besonders das Gesicht und die Haut tritt dort in den Fokus. Und dann gibt es noch die Erfahrung aus der Pandemie, aus der Isolation, dass Leute eben verstärkt über digitale Plattformen kommuniziert haben, dabei immer wieder mit Aufnahmen ihres eigenen Gesichts konfrontiert wurden. Und man muss wirklich ganz deutlich sagen, die Modebranche schwächelt, ja, aber die Kosmetikindustrie zählt zu den ganz großen Gewinnerinnen der Pandemie. Also deren Umsätze steigen seit 2019 kontinuierlich an.
Ja, aber was ist jetzt das Besondere an K-Beauty? Also was zeichnet diesen Trend aus?
Ich glaube, man muss sagen, dass es sich nicht nur um ein ästhetisches Phänomen handelt. Also wir erleben eben gerade wirklich, wie diese alte Einteilung der Welt in einen als fortschrittlich gesehenen Westen und einen hinterher hinkenden Nicht-Westen total bröckelt. Und mit dem Phänomen K-Beauty positioniert sich Südkorea eben nicht nur als wirtschaftliche Macht, sondern vor allem auch in einer kulturellen Vorreiterrolle. Man spricht hier von einer sogenannten Soft-Power. Das ist also eine Macht, die nicht mit Gewalt und Druck operiert, sondern auf Schönheit und Anziehungskraft setzt.
K-Beauty, hatte ich ja anfangs schon erwähnt, ist ja nicht der erste Trend, der aus Südkorea kommt. Was macht diese Kultur vor allem für die junge Generation, also für die Gen Z, so anziehend?
Ja, also die Gen Z ist wirklich verrückt nach allem, was aus Südkorea kommt. Ja, man spricht hier von der Hallyu, also der koreanischen Welle, schon seit mehreren Jahren. Sehr kenntnisreich hat zum Beispiel die Kulturwissenschaftlerin Anne-Kathrin Koth darüber geschrieben. Sie spricht hier von einem fast schon religiösen Eifer, mit dem eben alle Produkte der Popkultur aus Südkorea hierzulande in sich aufgesogen werden. Und das hat verschiedene Gründe. Das liegt einmal an der Vermarktungsstrategie, die eben sehr früh schon auf digitale Kanäle gesetzt hat. Dann gibt es eben eine bestimmte Ästhetik, die so sehr androgyn ist. Das kennt man auch von den K-Pop-Bands zum Beispiel, die eben die jungen Leute sehr anspricht. Und gleichzeitig gibt es hier eben auch solche Communities, also so ein Fandom, wo man sich dann weltweit in so Fankulturen vernetzt mit anderen Leuten und hier eben Halt findet und ein Gefühl von Zugehörigkeit, was viele in der Kultur des Westens vermissen. Und wenn man jetzt nochmal auf K-Beauty speziell kommt, gibt es hier eben so eine starke Verbindung, die gesetzt wird durch Social Media mit Hautpflege und Selbstfürsorge und Mental Health, also geistigem Wohlergehen. Das sind eben alles Themen, die die Gen Z sehr stark beschäftigen.
Ich erinnere mich, wir haben hier auch über das Thema Dermorexie gesprochen, also den übermäßigen, zwanghaften Einsatz von Hautpflegeprodukten. Geht es da jetzt bei diesem Trend wirklich noch um Schönheit, ums Wohlfühlen oder wird es auch als ja, eine Form von Druck empfunden?
Ja, also diese Auswirkungen gibt es natürlich auch, vor allem weil der koreanische Ansatz eben sehr stark auf sogenannte Routines setzt. Das heißt, die tägliche Hautpflege kann dann eben mit verschiedenen Produkten, Peelings, Serien, Cremes und so weiter leicht 10 Schritte oder noch mehr umfassen. Das führt dann dazu, dass junge Menschen sich regelrecht schuldig fühlen und ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie dann ihre Beauty-Routine ausfallen lassen. Und dazu kommen natürlich noch die sehr hohen Konsumausgaben für die teuren Produkte, die aus Südkorea importiert werden. Und das gerade eben bei jungen Menschen, bei denen das Geld üblicherweise nicht so locker sitzt.
Ja, und mal ehrlich, sind diese teuren Produkte aus Südkorea denn wirklich besser?
Also die sind schon sehr gut. Und das liegt eben auch daran, dass Südkorea schon seit über 10 Jahren weltführend in der dermatologischen Forschung ist. Also die haben da sehr viel investiert und diese Investitionen tragen natürlich auch ihre Früchte. Die südkoreanischen Produkte sind ausgefeilter, was die Wirkstoffe betrifft. Und die haben eben von Anfang an auf natürliche Inhaltsstoffe in Verbindung mit Technologie gesetzt. Ja. Und jetzt muss man eben beobachten, wie die westlichen Kosmetikkonzerne versuchen, diese Produkte zu kopieren.
Südkorea als Softpower erobert die Welt. Diana Weiß über den neuen Trend K-Beauty. Darüber sprachen wir hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen für die Einordnung.
Sehr gerne.
Stars bedanken sich bei Gott. Das kennt man zumindest aus den USA. Vor einem Monat wurden in Hollywood die Oscars verliehen, gelten ja als die wichtigste Auszeichnung in der Filmbranche. Und ja, man muss sagen, Verleihungen wie die Oscars oder auch die Grammys, wichtigster Musikpreis, sind tatsächlich immer noch sehr glamourös und gleichzeitig auch sowas wie ein Schauplatz eines sehr interessanten Phänomens. Vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen, wer einen Award erhält, eine Auszeichnung, der praktiziert in seiner Dankesrede gelebte Demut. Demut im Moment des größten Triumphs? Meine Kollegin Ingrid Wenzel hat sich gefragt, warum das so ist.
Seit der Erschaffung der Oscars wird sich bei Gott bedankt.
I want to thank God.
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 God. God.
In rund 5% aller Dankesreden. Mit zunehmender Säkularisierung nahm der Dank ab. Andere Filmgrößen haben Gott überholt. Dazu gleich mehr. Der Dank gilt heute oft Freunden, der Familie, der Filmcrew. Aber auch heute bedanken sich Promis bei ihrem Schöpfer.
Thank you, God.
Wie hier der puerto-ricanische Sänger Bad Bunny bei den diesjährigen Grammys. Oder bei den Oscars der Schauspieler Michael B. Jordan. Er bedankte sich bei den Oscars nicht nur bei Gott, sondern erklärte dem Publikum auch, was Gott ausmacht.
God is good. God is good.
Gott ist gut, ob mit oder ohne Oscar, nehme ich an. Aber ist es Demut? Es ist zumindest ein halbwegs glaubwürdiges religiöses Statement. Denn die Stars müssen sich nicht bei Gott bedanken. Es ist nicht mehr kulturelle Norm, wie es früher in den 30er, 40er, 50er Jahren war. Denn da gehörte der Gottesdank zum guten Ton, um auch bei einem meist christlichen Publikum zu punkten. Also ein Kulturphänomen, ähnlich wie heute ein
Oh my God.
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 Aber ist es wahre Demut, sich kurz mal bei Gott bedanken? Ist es nicht oft das Problem mit wirklich demütigen Menschen, dass man so wenig von ihnen hört, weil sie halt nicht vor einer Kamera oder an einem Mikro stehen? Sich bei Gott zu bedanken ist zumindest schön kurz.
I want to thank God.
Einmal kurz Gott danken geht schneller als das Amen in der Kirche. Es zeigt Blitzdemut, dass man sich den zufälligen Umständen, weswegen man hier steht, durchaus bewusst ist. Gott ist schneller gedankt als seinen Eltern,
Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern, Ururgroßeltern
und so weiter und so weiter. Tja, 45 Sekunden, das ist die Begrenzung für Oscar-Reden, sind schnell rum. Dann lieber kurz und knapp
God.
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 Danken. Damit hat man universalistisch allen mitgedankt. Ich meine, was könnte Gott auch antworten? Hallo Leute, Gott hier, beruhigt euch. Danke fürs Danke. Ich will nur was klarstellen, bevor ihr mich wieder missversteht. Ich war wirklich nicht beim Dreh von Titanic beteiligt. Also hört auf, mir zu danken. Schickt mir einfach eine Dankeskarte. Ich hänge die an den Kühlschrank. Am Ende kann Gott eh nicht in die Zeremonie eingreifen. Denn das kann nur die Musik, wenn die Dankesrede zu lang wird. Wo die ganze Zeit hier Rede von Gott ist, ein guter Film hat immer einen Protagonisten und einen Antagonisten. Dem Teufel hat noch niemand gedankt. Wobei
I would like to thank Harvey Weinstein.
Harvey Weinstein.
Harvey Weinstein.
Harvey Weinstein.
Harvey Weinstein, Filmproduzent, Sexualstraftäter und MeToo-Urknall, fand in vielen Reden der 90er und Nuller Jahre Erwähnung. Aber es gibt laut Guinness World Records nur eine Person, der in Oscar-Reden öfter gedankt wurde. Öfter als Gott, quasi der Oscar für die meist bedankte Person.
And the Oscar goes to Steven Spielberg.
Warum dem Starregisseur Steven Spielberg so oft gedankt wurde, weiß die Dokumentarfilmerin Sheila Nevins.
Gott kann dir nicht den nächsten Job besorgen. Steven Spielberg
Schon.
Und Sheila Nevins muss es wissen, denn sie ist laut Guinness World Records die meistbedankte Frau bei den Oscars.
Über zur Schau gestellte Demut in Dankesreden, ein Beitrag von Ingrid Wenzel war das.